Und alle sagen, sei brav, füg dich ein. Sie lächelt nur. Danke, aber nein. Religion schuld, ach, das Märchen kennt jeder. Ich nenne es Patriarchat mit extra Glitzer und Feder. Willkommen zu Based on a True Story, einem Podcast über Wahrheit und Aufklärung. Ich bin Sadaf und ich lade euch herzlich ein, mitzufühlen und zu verstehen, ganz ohne Urteil, dafür mit Liebe, Akzeptanz und vor allem Empathie. Ich begrüße von Herzen Nur el-Huda.
Hey!
Ich bin relativ schnell auf dich aufmerksam geworden, weil du etwas machst, was in Deutschland extrem selten ist. Du sprichst so mutig und so differenziert über narzisstische Männer, die Religion missbrauchen. Und dabei sagst du, Religion ist nicht das Problem,
sondern patriarchale Strukturen und kulturelle Zwänge.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich vorstellen würdest, und vor allem interessiert mich, wieso du dich in diesem Gebiet siehst.
Ja, vielen lieben Dank erstmal, Sadaf. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich heiße Nur el-Huda, ich bin 25 Jahre alt. Wieso ich mich darin sehe? Ja, ganz einfach. Ich glaube, die Aufklärungsarbeit in dem Bereich ist sehr gering. Und ich glaube, es wird mal Zeit, dass jemand da reingeht und das Ganze thematisiert. Vor allem eine Person, die es auch gespürt hat und die auch mittendrin war. Auch wo ich in der Sekte war, gab es viele Frauen, die sich an mich gewandt haben und mit mir darüber gesprochen haben. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch viel mehr Frauen sich dem anschließen und ihre Erfahrungen teilen und darüber sprechen, damit wir erstmal unsere eigenen Kinder später schützen und damit wir auch etwas verändern können, sodass Frauen nicht mehr in solchen Strukturen gefangen bleiben oder auch werden.
Wie sah dein Leben anfangs aus? Wir sprechen hier von der Kindheit, von der Jugend. Wie bist du aufgewachsen? Warst du mal verheiratet?
Also, das wird ja immer wieder spekuliert. War sie verheiratet? Hat sie Kinder? Ich habe ja schon die lustigsten Gerüchte gehört, dass ich 3 Kinder habe, Söhne habe und irgendwie 2-mal verheiratet war.
Waschala.
Und jetzt exposen wir das? Ich war noch nie verheiratet und ich habe auch gar keine Kinder. Ich habe ein recht bescheidenes Leben geführt, schon immer, auch bei mir im Elternhaus. Ganz früh hat mein Vater uns in den Libanon geschickt. Da waren wir auch 1,5 Jahre circa im Internat. Dann brach der große Krieg 2006 aus. Wir sind nach Deutschland. Mein Vater hat sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Also wir mussten uns weiterbilden. Es war nicht etwa Freiwilliges, sondern mein Vater wollte unbedingt, dass wir Frauen uns weiterbilden und etwas aus uns machen, weil er auch gesehen hat, wie so kulturelle Werte in gewissen Ländern vertreten sind. Also wollte er, dass wir uns immer selbstständig machen. Der hat auch früh für Nachhilfe gesorgt, Weiterbildungsmöglichkeiten. Und so bin ich auch aufgewachsen. Ich bin nie mit dem Gedanken aufgewachsen, ich bin später nur Hausfrau, Mutter, Ehefrau, sondern ich bin später ich mit Bildung und Intellekt. Und so bin ich aufgewachsen. Nur leider, wo mich halt das alles so hingetrieben hat, war jetzt nicht so gut. Ich bin dann irgendwie in eine Sekte geraten, was mein Vater gar nicht gefeiert hat, muss ich sagen. Wo er auch am Ende recht hatte, weil er wusste auch Bescheid, dass ich da drin bin. Er hat das auch mitbekommen. Und da fing, glaube ich, auch dieses ganze Elendige an, wo ich dann angefangen habe zu sagen, ja, Frauen haben einen halben Verstand und damit muss ich mich abfinden. Obwohl ich so nie aufgewachsen bin. Und ich finde, das ist der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss hier ein Cut gesetzt werden. Und dann bin ich wieder meinen alten Weg gegangen, so wie mein Vater es mir auch beigebracht hat. Wieder weiterbilden, hinterfragen, viel lesen, eigenständig mal in die Sache rangehen.
Das heißt, du hattest keinen Zwang, dass du halt in diese Sekte reingehst. Also da hattest du die freie Entscheidung von deinen Eltern aus. So, das war jetzt einfach mal, ich sag mal, Pech, dass es irgendwie der falsche Weg für dich war.
Absolut. Meine Eltern haben es, wie gesagt, gar nicht gefeiert, dass ich da drin bin. Sie haben mich sogar versucht zu überzeugen, da rauszugehen, weil sie meinten, das ist eine Sekte, wo du bist. Das ist ja ein System gegen Frauen. Wie kannst du da drin sein? Weil mein Vater ist ein Feminist. Er setzt sich immer für Frauen ein und er will immer, dass jede Frau etwas aus sich macht, weil er bemerkt, wie Männer Frauen unterdrücken, vor allem wenn sie dann nichts gemacht haben, dass Frauen dann abhängig oder bedürftig sind. Mein Vater hat immer versucht, dass wir nicht bedürftig sind. Er hat versucht, uns abzusichern, uns einen Weg zu ebnen, den wir gehen können mit voller Gemütlichkeit. Nur leider habe ich einfach den ungemütlichen Weg genommen. Aber ich finde das nicht schlecht. Ich muss sagen, die Erfahrung musste ich gemacht haben. Und mein Vater sagt auch, ich glaube, du hast die Erfahrung gebraucht, damit du gerade heute da bist, wo du gerade bist. So, ne? Also ich glaube, ich habe das gebraucht.
Erstmal Props an deinen Papa. Ich glaube, da kann man sich auch wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, so einen Papa zu haben, der einem supportet und pusht, wo man weiß, okay, ich habe einen Rücken. Welche Rolle war denn für dich vorgesehen?
Gar keine. Rolle Mensch. So, das ist es halt. Es gab kein Rollenbild. Auch im Islam finden wir keine Rollenbilder in Bezug auf eine Frau. Es gibt nicht diese klassischen Rollenbilder. Jeder findet seine Rolle für sich selbst. Also ich habe zum Beispiel meine Rolle als Autorin gefunden. Ich möchte als Autorin tätig sein. Ich möchte Bücher schreiben, Erfahrungen schreiben. Das habe ich mir selbst ausgesucht. Aber es gibt nicht diese festgelegten Rollenbilder. Das ist ein Mythos. Ja, ein Mythos, was aber auch notwendig ist für ein Patriarchat oder auch für ein kulturell geprägtes Leben. Aber ich selber habe nie Rollenbilder vorgelebt bekommen. Meine Mama hat gearbeitet, mein Vater hat gearbeitet oder sie hat nicht gearbeitet, wenn sie nicht will. Mein Bruder hat gearbeitet und wenn seine Frau arbeiten möchte, dann arbeitet auch seine Frau. Es gibt nicht diese klassischen Rollenbilder, Frau bleibt zu Hause, kocht, putzt, kümmert sich um Kinder, Mann geht raus, Vater geht raus. Sowas gab es bei uns nie. Meine Mutter war immer Aufklärerin zu Hause, also meine Eltern haben das immer so gemacht. Mein Vater kümmert sich um die Aufklärung des Jungen und meine Mama kümmert sich um die Aufklärung der Mädchen. Wir waren 6 Mädels. Aber jetzt kommt das große, große Aber, warum ich sage, das war so wichtig von meinem Vater. Einmal die Woche saßen wir alle mit meinem Vater im Wohnzimmer und er hat uns Sachen beigebracht, wie wir auf uns achten, was wir aus uns machen sollten, dass Frauen auch unterdrückt werden, dass Frauen immer kleiner gesehen werden und wir gerade deshalb als starke Frauen heranwachsen sollen. Das war einmal die Woche. Ich kann mich erinnern, immer jeden Sonntag saßen wir unten, bevor wir schlafen gegangen sind, mit meinem Vater. Und mein Vater hat uns Sachen erzählt, wie es abgeht und wie benachteiligt im Libanon, zum Beispiel in unserem Land, Frauen damals waren und Frauen sich dann entwickelt haben und wir sollen genauso stark werden.
Wie euer Haushalt ist, das ist eigentlich selten.
Ich dachte eher so, das ist selbstverständlich, aber nachdem ich viele Nachrichten gelesen habe und bekommen habe, habe ich schon gemerkt, okay, das ist nicht so selbstverständlich. Und weißt du, was ich gemacht habe? Da habe ich sogar meine Eltern angerufen und mich bei denen bedankt, obwohl das eigentlich selbstverständlich ist. Aber ich wollte trotzdem nochmal Danke sagen, dass sie sich doch für diesen Weg entschieden haben. Sie hätten sich auch für andere kulturelle Werte entscheiden können und vielleicht auch den toxische kulturelle Werte aufnehmen können in die Familie, aber haben die gar nicht. Die haben sich ganz bewusst gegen diese Sachen entschieden, weil sie schon früh gemerkt haben, das ist nicht das, was richtig ist. Und dafür habe ich mich bedankt und ich meinte auch zu meiner Mama, ich kann mich wirklich glücklich jetzt mit euch. Ihr habt was Gutes bewirkt mit uns Mädels. Schau mal, alle meine Schwestern sind unabhängig. Die sind selbstbestimmt, haben alles selbst entschieden in ihrem Leben und die sind glücklich. Meine Eltern haben gute Arbeit geleistet in Bezug auf die Mädels, auf jeden Fall. Also auch mit den Söhnen, aber da ist ja immer ganz einfach, ne? Mein Bruder bevorzugt uns, bevor er sich selbst bevorzugt, by the way. Ich sag dir mal was, mein Bruder hat alle Schwestern, also wir sind 6 Mädels und 4 leben noch so mit uns. Mein Bruder macht alles, damit es uns gut geht und bevor er überhaupt an sich selbst denkt. Und das hat mein Vater ihm vorgelebt. Mein Vater hat alles für uns Mädels getan. Er hat sich Mühe gegeben. Ich will nicht sagen, dass er keine Fehler gemacht hat. Natürlich, es gibt bestimmt Dinge, da war er vernachlässigend, weil er viel gearbeitet hat vielleicht oder weil er viel getan hat oder weil er sich vielleicht hier und da nicht gekümmert hat. Aber es geht um die Werte, die er vermittelt hat. Die Werte waren nie falsch. Natürlich gibt es hier und da Dinge, kann man hinterfragen. Aber wenn es um dieses Generelle geht, mein Bruder, und das sage ich immer und das finde ich traurig, lebt mehr für uns als für sich selbst. Und mein Vater hat auch mehr für seine Frau gelebt als für sich selbst und für seine Töchter gelebt als für sich selbst. Und ich weiß, das hört sich an wie so ein Märchen, aber ist es gar nicht.
Wirklich sehr ernste Frage, was deinem Bruder angeht. War er schon mal in der Küche und hat was gekocht? Ich muss es wissen.
Guck mal, schau. Ja, ich kann mich mal erinnern, wo meine Mutter im Libanon war mit meinem Vater, Urlaub machen. Da hat mein Bruder für uns Spaghetti gemacht und Rühreier. Hat er gemacht. Aber wir waren halt immer sehr selbstständig, wir Mädels. Also auch, wo meine Eltern dann mal im Urlaub waren, konnten wir immer selbst kochen und so weiter. Da mussten wir auch meinen Bruder nicht fragen und mein Bruder hat immer viel gearbeitet. Ich habe jetzt nicht noch erwartet, dass er in der Küche... Also mein Bruder hat nicht diese 8-Stunden-Schichten gearbeitet. Vergiss das mal. 8-Stunden-Schichten ist für mich gar nichts. So, du kannst trotzdem kommen und zu Hause helfen. Ja, mein Bruder hat schon hart gearbeitet. Wirklich hart gearbeitet, dass ich es sogar gut finde, wenn wir ihm geholfen haben, wenn er nach Hause gekommen ist, meine Mama mal nicht da war oder so, dass wir ihm was zu essen machen oder uns um ihn kümmern. Hat er verdient. Weil er uns auch nicht in die Position gedrängt hat. Wir haben uns selbst dazu entschieden, es zu tun. Du musst dir jetzt aber vorstellen, wir haben 6 Mädchen zu Hause, alle mit eigenem Kopf. Und jetzt habe ich das die letzten Monate beobachtet. Immer wenn es eine Familienfeier gibt oder eine Fete gibt zu Hause, wo wir uns alle treffen, weil wir leben ja alle nicht mehr bei meinen Eltern. Wir leben alle alleine mittlerweile. Ich lebe ja auch nicht bei meinen Eltern. Und wenn wir uns dann alle mal treffen, ich sag dir mal was, meine ganzen Mädelsschwestern, die bleiben alle sitzen. Weißt du, wer, jetzt halt dich fest, weißt du, wenn der Küche steht, über 20 oder 30 Tellern spült, alles sauber macht, alles wieder in die Küche trägt, wer macht das? Ich. Und alle sagen auf TikTok die ganze Zeit, sie will sich einfach nur vorm Haushalt drücken. Und ich bin die Einzige zu Hause, die aufsteht, putzt, spült, meine Mama beim Essen machen hilft, alles Mögliche. Und ich mache das mit Herz, weil ich werde in diese Position nicht gedrängt. Ich habe mich dazu entschieden, es zu tun. Und das ist auch okay für mich. Und ich mag auch Hausarbeit. Ich mag das. Aber ich mag es nicht, wenn man sagt, es ist Pflicht. Denn das ist gelogen. Allah hat diese Rollenverteilung nie bestimmt. Und ich mache das wirklich. Und einmal haben die sich lustig gemacht und haben gesagt, Nur, die jeden Tag auf TikTok über Feminismus, Patriarchat predigt, ist diejenige, die gerade 5 Stunden steht und spült und macht und putzt und alle sitzen da gerade wie Paschas. Mache ich mit Herz.
Vorbild, auf jeden Fall. Ich bin erstaunt, dass ihr Töchter so alleine leben dürft und dass es halt kein Dilemma gibt. Das wird ja auch nicht gut gesehen. Sagen würde, wenn du dich dann mit solchen Frauen begibst, die tun dir nicht gut. Ja, genauso wie wenn man sagt, wenn du zu viele Freunde hast, die leiten dich einfach nicht dem richtigen Wege.
Ach komm. Isolation, das ist die beste Masche, um Töscher zu isolieren. Halt dich von ihr fern, damit du nicht open-minded wirst. Angeblich open-minded. Die Frage ist, was ist open-minded? Halt dich fern von ihr und ihr, weil sie anders lebt, als der Vater oder der Bruder oder der Mann es möchte. Die Frage ist aber, was ist eigentlich open-minded? Ist open-minded, dass die Frau rausgeht, dass die Frau arbeitet? Dann ist ja Saida Khadija auch open-minded gewesen, oder? Dann wäre ja Aisha auch open-minded gewesen, oder nicht? Aisha, die hat Männern was beigebracht, die hat gelehrt. Sie war eine Gelehrtin. Also ist das open-minded? Frage ich mich gerade. Das sind religiöse Persönlichkeiten, die ich gerade erwähnt habe, für alle, die sie nicht kennen. Saida Khadija, die Frau des Propheten, und Aisha auch die Frau des Propheten. Saida Khadija war eine bekannte Geschäftsfrau. Und Aisha war eine Gelehrtin. Sie hat Männern was beigebracht. Wird natürlich von Glaubensschulen so von einigen kritisiert und wird gesagt, ist jetzt nicht die Norm. Sie war schon eine große Ausnahme. Aber das ist wieder so eine Männerdeutung mit der großen Ausnahme. Aber Rollenbilder entstanden für mich erst dann, als ich in die Sekte reinkam. Plötzlich hieß es, eine Frau darf das Haus gar nicht verlassen. Eine Frau darf gar nicht arbeiten. Eine würdige, eine fromme Frau ist jene, die zu Hause bleibt, ihrem Ehemann gehorcht. Und jetzt ganz wichtig zu hören, und ihm dient. Also sie ist eine Dienerin. Und tatsächlich wird das mit Überlieferung gestützt. Aber das kannte ich alles gar nicht. Meine Mutter hat meinem Vater nie gedient, sondern beide haben sich unterstützt. Ich kannte nur das Wort Unterstützung. Plötzlich ganz andere Worte. Dienen, Gehorsam, Unterordnung, klassische Unterordnung. Nicht, also eine klassische, eingeführte Unterordnung. Das kam erst mit der Sekte. Das kam erst mit religiösem Missbrauch, die ich nicht zu Hause erlebt habe, denn ich bin recht liberal aufgewachsen. Muss man nicht feiern, aber ich bin recht liberal aufgewachsen. Erst in der Sekte habe ich gespürt, was religiöser Missbrauch ist. Also Rollenordnung, nee. Gab es nicht, dieses Rollenbild einer Frau.
Jetzt wird's interessant. Die Sekte hat dich umgeformt. Wie kamst du da rein?
Wissen ist Fluch und Segen zugleich. Wissen ist Fluch und Segen zugleich. Ich war schon mit 14 in Themen, wo ich vielleicht nicht hätte sein dürfen oder sollen. Vielleicht sollte ich mit 14 was anderes lesen. Dramen, Drachen oder Vampire, irgendwelche süßen Dramen. Aber ich war tatsächlich mit 14 mit meiner Nase schon in Büchern, wo ich nicht sein sollte. Und dann entwickelte sich so ein, warum gibt es Gelehrte? Warum gibt es überhaupt die Idee des Taklid? Taklid bedeutet blinde Nachahmung. In dieser Glaubensrichtung, wo ich drin war, gab es zwei Geisteshaltungen. Einmal die Usulia und einmal die Akhbariya. Und die Usulia ist halt Gelehrten geprägt, Taklid. Und die Akhbariya ist angeblich Antigelehrten geprägt, aber teilweise folgen sie auch Gelehrtem. Und aufgrund dieser Hinterfragung bin ich in die andere Geisteshaltung reingerutscht, was ja auch erstmal gar nicht schlimm ist. Denn es wäre fatal zu behaupten, dass die Akhbariya eine Sekte ist. Es gibt eine Subsekte innerhalb der Akhbariya selbst. Also sie schmücken sich mit dem Begriff Akhbariya, sind es gar nicht. Und da bin ich reingeraten. Ganz wichtig, damit das auch unterschieden wird und damit ich auch fair bleibe, die Akhbariya selbst als Sekte zu betiteln, weiß ich nicht. Machen einige, aber ich sage, es ist eine Subsekte innerhalb der Akhbariya. Und da bin ich reingeraten, weil ich angefangen habe zu hinterfragen, wozu dieses ganze Gelehrtenkult und wozu dieses Nachahmen. Und heute finde ich die Idee der Nachahmung nicht mal so fatal. Man muss nur aufpassen, wie man nachahmt. So bin ich reingeraten mit 14, weil ich das hinterfragt habe und gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass wir blind folgen. Was ist mit dem Koran? Was mit den Überlieferungen? Ich habe mir selbst angemaßt, es besser zu wissen. Und das war die größte Problematik. 2021 habe ich mich langsam distanziert. Da wurde ich ja dann auch mega gemobbt von der Sekte und verfolgt so teilweise online virtuell. Aber in der Idee, also die Idee, habe ich trotzdem noch irgendwo inne gehabt. Die Idee dieser Sekte, wie sie das so, dieses, Gelehrte, war ich trotzdem noch, selbst wenn ich nicht aktiv Teil dieser Sekte war, hatte ich die Idee trotzdem noch inne. Also 10 Jahre war ich mit der Idee befreundet, sagen wir mal so. Aber distanziert habe ich mich schon vorher, von der Sekte selbst, von dieser Subsekte selbst, von den Leuten habe ich mich 2021 distanziert. Also 2014, 2021 waren schon gute Jahre, ja. Wie sie es ausgelebt haben, fand ich sehr fatal. Dann habe ich mich nur noch an die Lehre gehalten, was auch nicht immer in Ordnung war.
Hier kritisierst du dann die Frauen und die Männer, die das verlangen. Also die Frauen machen das ja natürlich mit. Und das Verhalten von denen, wie war das so? Du warst in Veranstaltungen, in Programmen. Und wo hast du gemerkt, du bist mit dem Herz nicht dabei?
Es war alles virtuell teilweise. Also sehr selten, dass irgendwas... Eher die Männer haben sich untereinander getroffen, die Frauen eher alle virtuell. War aber auch hart, das unterschätzt man. Virtuell Cybermobbing unterschätzt man unnormal. Vor allem, wenn man virtuell darin aufgewachsen ist. Ich kritisiere weniger Frauen, mehr die Männer, weil Männer das Ganze ja eher anführen. Frauen sind halt auch wieder Opfer des Systems leider. Aber Frauen haben natürlich auch mitgemacht. Bis heute noch. Also bis heute werde ich ja noch von Frauen aus dieser Sekte diffamiert und beleidigt und vieles kommt auf mich zu. Und das führen nicht immer wieder die Männer an, aber die Frauen tun es. Weil sie fühlen sich in ihrer Lehre jetzt bedrängt, weil jetzt eine Frau kommt, aus der Sekte rausgegangen ist, gewisse Dinge erwähnt hat. Jetzt fühlen die sich persönlich angegriffen, also wollen sie ihre Lehre verteidigen, auch als Frauen. Weil den Frauen wird ja auch beigebracht, ihre Lehre zu verteidigen.
Würdest du schon sagen, es ist in dieser Sekte ein Brainwash?
Absolut.
Wie wird denn über dich gesprochen? Also du bist ja jetzt ausgetreten davon und bist eine Abtrünnige.
Bin ich auch. Also ich bin ja nicht nur für die Sekte eine Abtrünnige. Ich bin ja für viele eine Abtrünnige. Aber jetzt mal explizit zur Sekte. Ich bin eine Abtrünnige, eine Narzisstin, by the way auch. Ne? Eine Ungläubige, was du dir alles vorstellen kannst. Und jetzt ganz wichtig, ich habe mit Ex-Sektenmitgliederinnen gesprochen. Zwei haben mir geschrieben. Die haben mir erzählt, dass das Erste, was die Männer tun, direkt vor mir warnen. Aber hört nicht Nudelhuda zu, meldet euch nicht an Nudelhuda. Weil sie wissen, dass ich die Frauen da schnell rauskriegen könnte mit gewissen Mitteln und gewissen Aussagen. Und das ist das Erste, was die den Frauen eintrichtern. Ne? Also das wurden mir von zwei Ex-Sektenmitgliederinnen erzählt.
Was hat dich denn in die Sekte hineingeraten? Was hat dich so krass überzeugt?
Ich wollte nicht unterwürfig sein gegenüber einer Geisteshaltung. Deswegen, ich bin usulitisch aufgewachsen und ich wollte nicht mehr unterwürfig sein. Ich wollte kein Schaf sein, kein Laie sein, damit werben sie auch. Sei kein Laie, sei kein Schaf, sei du selbst, benutze deinen Verstand. Und das sind genau diese Mottos, die ich mag. Weil ich aber auch die usulitische Geisteshaltung nicht wirklich verstanden habe, muss ich sagen. Ich kann nicht von einem Extrem ins andere Extrem gehen, das funktioniert nicht. Also ich bin von einem Extrem ins andere Extrem gegangen, von extrem unwissend über meine eigene Geisteshaltung zu einer extremen Geisteshaltung, die ich geglaubt habe zu verstehen. Heute bin ich Teil gar keiner Geisteshaltung, tatsächlich. Ich bin komplett raus. Ich kann mich da nicht mehr zuordnen. Es fällt mir schwer. Liegt vielleicht aber auch an meinen eigenen Wissenslücken. Ich muss mich da nochmal neu erkundigen und muss nochmal mehr reinlesen. Aber das war der entscheidende Punkt. Ich wollte kein Schaf sein, weil es mir so eingeredet wurde. Du bist ein Schaf. Hört sich aber auch demütigend an, wenn jemand zu dir sagt, hey, du bist ein Schaf. Hört sich ein bisschen für dich so an, ich bin doch gar kein Schaf. Mein Vater hat mich doch gar nicht als Schaf erzogen. Ich habe doch auch einen Verstand. Wieso darf ich nicht alleine denken? Und sie sagen dir, dass die usulitischen Gelehrte dir sagen, du darfst gar nicht alleine denken. Du musst auf sie hören. Du darfst nicht deine eigenen Entscheidungen treffen. Das reden diese Leute dir auch ein. Und deswegen gehst du dann da auch raus, weil du willst eben kein Laie sein von Gelehrten. Nicht, du willst ein Laie deiner Religion sein, aber die Religion besteht nicht aus Gelehrten. Die Religion besteht an erster Stelle aus Gott, aus Allah. Und das ist der entscheidende Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, warum soll ich einem Menschen, der Fehler machen kann, jetzt blind folgen? Warum nicht meinem Verstand oder dem, was Allah im Koran sagt?
Das heißt, hättest du dich davor besser erkundigt,
ja,
würdest du auch niemals da hineingeraten werden?
Ich denke nicht, ja. Also ich schätze mich mal so ein, dass ich dann differenziert hätte. Ich hätte nicht gesagt, die Geisteshaltung ist richtig oder die Geisteshaltung ist falsch. Ich hätte das neutral belassen und wäre vielleicht gar nicht da erst irgendwo reingegangen. Ich glaube, ich hätte alles verlassen, ehrlich gesagt. Ich wäre einfach bei Koran und Überlieferung geblieben.
Du sagst ja explizit, Religion ist nicht das Problem, sondern patriarchalische Machtstrukturen. Wie beschreibst du Patriarchat?
Ganz einfach. Ein System, wo man auf Kosten der Benachteiligung der Frauen Männer ein sehr gemütliches Leben garantiert, auf Kosten der Frauen. Ich kann dir Beispiele geben, weil du lächelst schon.
Ja,
ich kann dir religiös Beispiele geben. Schau mal. Gerne. Wie oft hört eine muslimische Frau, wenn sie rausgeht oder etwas macht aus sich, 33, 33. Also so 33, Vers 33. Und bleibt in euren Häusern, zeigt euch nicht in der Zeit der Jahiliya und dieses Ganze, ne, was da in diesem Vers steht. Kennen wir alle, ist doch Klassiker. Aber jetzt kommt das große Aber und jetzt merkst du patriarchale Strukturen. Das bedeutet ja im Grunde, die Frau muss immer zu Hause bleiben, korrekt? Männer verwenden es ja gegen Frauen, damit sie zu Hause bleiben und keinen Tabarrusch begehen, also sich zur Schau stellen. Es sei denn, sie entlastet den Mann. Das bedeutet, die Frau darf das Haus verlassen, aber nur zur Entlastung des Mannes, indem sie die Kinder abholt, Kinder zum Arzt bringt, sie selber allein zum Arzt geht. Aber eigentlich darfst du doch gar nicht das Haus verlassen. Wieso gibt es jetzt plötzlich Ausnahmen für den Mann als Entlastung, damit die Frau einkaufen gehen kann, damit die Frau sich um die Kinder kümmern kann, damit die Frau mit Kindern zum Spielplatz geht? Das plötzlich, damit der Mann entlastet wird, ist da doch eine gewisse Einschränkung, also Interpretationsspielraum, weil der Koran hat doch gar keinen Kontext, dachte ich. Ich dachte, der Koran hat keinen Interpretationsspielraum. Jetzt plötzlich gibt es Interpretationsspielraum und gewisse Gelehrte lockern ein paar Gesetze für die Frauen, aber nicht, damit die Frauen raus können, sondern damit sie es den Männern gemütlich machen. Das ist Patriarchat. Ganz einfach. Super Beispiel eigentlich dafür sogar.
Rede, wirklich, das Rede. Das ist so gut.
Ja,
das ist aber ich weiß auch, dass viele Männer jetzt dagegen sprechen werden und sagen, Patriarchat gibt es gar nicht. Dieses System gibt es nicht. Das ist einfach von vernachlässigten Frauen gemacht, die sich ungerecht behandelt fühlen. Aber das ist ja nur ein Gefühl, was die Frau hat. Auch noch ein sehr lustiger Punkt, was aber wirklich traurig ist. Die sagen, die Frauen, die sagen, es gibt ein Patriarchat, haben eine geistige Behinderung.
Ach so. Das wird gesagt? Echt jetzt? Also die Frauen, die daran glauben, haben eine geistige Behinderung?
Genau. Mit denen stimmt was nicht.
Ach so. Ja, das lese ich auch manchmal bei mir in den Kommentaren. Aber ich wusste jetzt nicht, dass es daran liegt, dass ich sage, das Patriarchat und so weiter. Ich kann auch gerne Matriarchat sagen. Kein Problem, wenn sich das dann ändert. Frauendominierte Welt, auch kein Problem. Kann ich auch gerne sagen. Dann hören wir auf mit dem Pat und gehen zum Matt. Aber ich höre auch oft, wenn ich mal sage, ja, aber die Deutung ist ein bisschen suspekt. Ja, die hat eine geistige Behinderung. Ja, sie wurde misshandelt. Sie wurde von einem Typen verarscht. By the way, ich habe schon aufgedeckt. Ich war noch nie verheiratet. Hör ich auch oft. Ich finde das irrsinnig, weil wie erklärt man sich dann Hexenjagd? Wer wurde denn da gejagt? Natürlich auch einige Männer, die sich gegen das System gestellt haben, aber überwiegend nur Frauen. Vor allem intellektuelle Frauen, wissende Frauen, Heilpraktikerinnen, Hebamme. Aber auch bedürftige Frauen, alte Omas, ne, die dann für die Gesellschaft als Last galten. So, das bedeutet doch, es gibt das Patriarchat, es existiert, aber auch schon vor Religion. Also es hat schon immer existiert. Religion sollte ja kommen, um die Frau zu befreien vom Patriarchat. Das bedeutet, jeder religiöse Mann, der nicht an das Patriarchat glaubt, glaubt auch nicht daran, dass die Botschaft Gottes war, Frauen zu befreien. Aber gleichzeitig propagieren sie für die Befreiung der Frau. Wenn der Westen dann kommt und sagt, ja, aber eure Frauen werden unterdrückt, sagen sie doch immer lautstark, nein, der Islam befreit die Frauen, nein, die Christen befreien die Frauen, also das Christentum. Aber jetzt heißt es doch, Patriarchat existiert nicht. Also für was hat man uns dann befreit? Für was kam dann der Islam? Für welche Befreiung? Das heißt, sie widersprechen sich in einem Zuge selbst.
Dann hört man aber trotzdem immer, dass die dann sagen, ja, du bist viel zu feministisch, du bist zu westlich, du bist zu modern. Hast du auch oft auf eine negative Art und Weise mal gehört, dass die Leute gesagt haben, abwertend, du bist feministisch?
Du fragst halt echt die falsche Person, ne? Weil ich habe so ein Hate-Blindness. Ich erkenne gar nicht so viel Hate, aber gut. Jetzt beim letzten Mal haben ja Frauen mir unterstellt, ich wäre keine Feministin zum Beispiel. Und darauf kann ich eingehen, wie ich darauf reagiere, wenn man mir sagt, du kannst keine Feministin sein. Ich finde es absurd, dass man Menschen, wie soll ich das sagen? Du fragst wirklich da die falsche. Also ich habe darauf echt keine Antwort. Wie reagiere ich? Ich bin halt lieber zu feministisch oder für Frauen gar keine Feministin, als wirklich andere zu bashen oder mich da rausziehen zu lassen, sage ich mal. Also ich lasse mich weder von den Männern da rausziehen, noch lasse ich mich von den Frauen da rausziehen. Wenn Männer jetzt sagen, du bist zu feministisch mit zu viel westlichen Werten, dann bin ich lieber mit zu viel westlichen Werten. Ich frage mich, was westliche Werte jetzt wirklich so sind und an welche ich auch halte. Anstatt Frauen zu degradieren, gleichzeitig bin ich dann lieber für die anscheinend Feministen gar keine Feministin, anstatt jetzt andere Frauen zu bashen. So. Also ich versuchte einfach für mich zu bleiben und einfach nach den Werten zu gehen, an die ich mich auch festgehalten habe. Ich habe ein Ziel mit meinem Content. Ich habe auch ein Ziel, wen ich erreichen möchte. Und es sind nicht Hater, die ich erreichen möchte. Es sind schon ganz klar Frauen, benachteiligte Frauen, Frauen, die religiösen Missbrauch erlebt haben. Und wenn ich mich jetzt um jeden Hater kümmern müsste, hätte ich doch gar keine Zeit für die eigentlichen Personen, um die ich mich eigentlich kümmern sollte und wollte und es auch für sie tue.
Ich finde, es sollte mehr darüber gesprochen werden, über den religiösen Missbrauch bei Frauen. Wo siehst du denn einen religiösen Missbrauch? Kannst du mir vielleicht explizite Beispiele nennen?
Religiöser Missbrauch bedeutet ja nichts anderes, als dass wenn ein Mann die Religion nimmt, um Frauen klein zu halten, zu unterdrücken oder zu missbrauchen. Und das fängt auch zum Beispiel schon mit der Überlieferung an, dass wenn eine Frau dem Mann keinen Beischlaf gewährt, die Engel sie die ganze Nacht verfluchen. Kennen wir ja alle, klassisch, ne? Diese Überlieferung wird so ausgelegt, dass eine Frau, wenn sie zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt keinen Geschlechtsverkehr mit ihrem Ehemann haben, dass die Engel jetzt kommen und sie verfluchen. Das ist emotionale Gewalt erstmal, aber auch Missbrauch. Denn die Frau wird Schuldgefühle haben, wird Angst haben vor der Hölle, weil Engel sie jetzt verfluchen und wird es dann über sich ergehen lassen. Aber eigentlich, wenn man die Überlieferung mal anders deutet oder anders auslegt und nicht extra nur für Männer auslegt, dann ist da schon eine Einschränkung drin. Eine Frau darf den Beischlaf verwehren, selbst wenn sie einen anstrengenden Tag hat. Wir finden auch in der Bibel tatsächlich sowas, dass Männer und Frauen sich nicht meiden sollen. Es ging um eine asketische Zeit, wo die Menschen zu asketisch gelebt haben und sich distanziert haben voneinander. Mann und Frau haben nicht mehr viel miteinander geschlafen, haben nur Gottesdienst gemacht. Und auch bei den Christen war das so. Dann hat man gesagt, verwehrt nicht den Beischlaf, schlaft miteinander, seid zärtlich miteinander und intim miteinander, damit die Harmonie gefördert wird. Und wollen wir uns jetzt nicht selbst anlügen? Ja, Beischlaf fördert natürlich die Harmonie. Das haben ja auch schon die Psychologen und die Wissenschaft uns bewiesen. Zwischen Ehemann und Ehefrau braucht es einen Beischlaf. Aber guck mal, wie es gedeutet wird. Die Frau muss jetzt, egal was sie hat, trotzdem mit dem Mann schlafen. Und würdest du nicht sagen, es tendiert schon zu einer Vergewaltigung, als wäre es keine? Also ja, könnte man so sagen. Und das ist religiöser Missbrauch, weil die Überlieferung hat einen Kontext. Aber komischerweise werden Überlieferungen in Bezug auf Frauen nie kontextualisiert. Aber Überlieferungen, die eventuell den Mann belasten könnten, werden immer kontextualisiert. Zum Beispiel die Überlieferung mit den Steinen um den Bauch. Wenn als der Prophet sich um den Bauch Steine gebunden hat aus Hunger, weil er nicht viel essen wollte zu einer Zeit, wo die Menschen in Armut gelebt haben, obwohl der Prophet konnte in Reichtum leben, hat er sich Steine um den Bauch gebunden aus Hunger. Sollen das jetzt auch alle Männer machen? Sollen sie nicht so viel essen? Aber du siehst, subhanallah, die ganzen Bäuche der Männer sind voll und groß. Und vorne und genau diese großen Bäuche predigen sogar über den Islam. Eigentlich dürften sie so gar nicht aussehen. Im Grunde, wenn wir nach den asketischem Leben des Propheten gehen, dürften Männer eigentlich nicht so korpulent sein. Die müssten dürr sein. Der Gläubige klassifiziert sich im Aussehen, indem er dürr ist, also dünn ist, weil er nicht viel isst, wie der Prophet es auch getan hat. Komischerweise wird das aber kontextualisiert und Gelehrte sagen, ja, nee, so meint man es nicht. Es ist eher so eine Moral und wir sollen da die schöne Ethik daraus ziehen. Aber diese Überlieferungen in Bezug auf Frauen werden nie kontextualisiert. Und das ist religiöser Missbrauch. Auch zum Beispiel mit einem Frau darf das Haus nicht verlassen. Eine Frau darf nicht reisen. Eine Frau darf im Grunde selbst nicht entscheiden. Und ganz wichtig, eine Frau hat nur einen halben Verstand. Wisse aber, dass dieser halbe Verstand sich auf die Zeugenaussage in Bezug auf finanzielle Juristik bezogen hat. Eine Frau hat damals nicht gearbeitet, sich nicht mit Finanzen ausgekannt. Sie wusste nichts in Bezug auf Finanzen, weil damals war es nicht die Norm. Und das war auch schon vor dem Islam so. Mit dem Islam sollte sich das Ganze ja ändern, aber alles ist ein Prozess. Und deswegen war die Zeugenaussage der Frau nur halb so wert wie die Zeugenaussage des Mannes, weil der Mann länger in Bezug auf Finanzen gewirkt hat, also mitgewirkt hat und beteiligt war. Aber heute bezieht sich das gar nicht mehr auf die Frau. Heute ist die Frau auch aktiv in Wirtschaft, Finanzen und Co. Das bedeutet, ihre Aussage wäre gleichwertig zu der Aussage des Mannes. Wird aber auch nicht kontextualisiert. Es wird gesagt, die Frau hat einen halben Verstand. Nein, damit meint man eigentlich eine halbe Zeugenaussage. Also die Aussage ist zur Hälfte. So, das ist religiöser Missbrauch. Und so zeigt sich das auch in Religionen. Und das war jetzt nur auf den Islam bezogen. Das Gleiche gibt es auch im Christentum. Und im Judentum, in den abrahamitischen Religionen, auch im Hinduismus gibt es das, auch im Buddhismus gibt es das. Keine Religion ist geschützt vor religiösem Missbrauch, das müssen wir ganz klarstellen, denn sonst werden andere Frauen unsichtbar gemacht. Religiöser Missbrauch bezieht sich auf alle Religionen. Alle Religionen, vor allem, wo wir sehen, dass Gurus, Kleriker, Gelehrte männlich dominiert sind, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass religiöser Missbrauch stattfinden kann. Und wir sehen heute, alles ist männerdominiert, religiöser Missbrauch wird stattfinden. Und das sage ich mit vollster Überzeugung.
Die meisten Männer sagen ja auch, denen gewährt diese hohe Position, weil Frauen einfach viel zu emotional sind. Weil wir ja auch die ganze Zeit über Freiheit sprechen. Was ist das Kopftuch? Was für einen Sinn hat es? Vor einer Frau kann ich das ausziehen und vor einem Mann soll ich mich verschleiern. Im Prinzip ist es ja gar nicht für Gott. Das heißt, wir tun es für die Männer. So, Nur el-Huda.
Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich gerne auf deine Aussage vorher eingehen mit Frauen zu emotional. Die sollen eher in Sicherheit bleiben. Das ist sehr wichtig, weil wir vermischen hier etwas. Es gibt einmal die Vaterrolle, der sagt, bleib zu Hause. Oder der Vater erlaubt der Frau an sich, also seiner Tochter alles und sie heiratet und plötzlich wird sie zu Hause eingesperrt. Und dann heißt, der sicherste Ort ist für dich das Zuhause. Und wo passieren die meisten Gewalttaten? Zu Hause. So sicher ist das Zuhause doch nicht. Und Frauen sind emotional. Männer sind emotionaler, denn Gewaltverbrechen werden von Männern eher begangen. Das bedeutet, sie leiden sogar an einer emotionalen Funktion. Und das ist nun mal emotionaler. Aber wir bleiben fair und sagen, Mann und Frau, es gibt nicht emotionaler oder nicht emotionaler. Denn wären Männer rational, würden es nicht so viele Gewaltverbrechen geben, die nur Männer begehen. Also lassen wir das erstmal weg. Frauen sind nicht emotionaler, Männer leiden an einer emotionalen Dysfunktion. Nein, das Zuhause ist nicht immer das Sicherste, denn die meisten Gewaltverbrechen und Morde, Femizide passieren zu Hause vom Ehemann oder vom Vater oder vom Bruder. Und Hijab, da können wir gerne drauf eingehen.
Ganz kurz, ich kenne Männer, die sagen, es gibt gleich so viel oder nicht sogar mehr häusliche Gewalt, die auf Männer ausgeübt wird. Nur die Männer reden nicht darüber.
Okay, das habe ich schon gehört.
Ja, die Frauen beschweren sich halt immer und deswegen stimmen die Statistiken auch nicht. Die sind alle gefälscht, weil der Mann geht nicht zur Polizei und sagt was. Keine Anzeige.
Okay, sollen die machen?
Sollen die machen?
Sollen die machen, sollen die machen. Wir wollen dann die Statistik neu auswerten. Lass die machen. Sie sollen machen. Sie sollen alle zur Polizei gehen. Und damit die Statistik nur ausgewertet wird, dann will ich mal sehen. Weil welche Frau beschwert sich? Es beschwert sich gar keine Frau. Die Frauen werden tot aufgefunden. Wie können sich Tote beschweren? Punkt. Zitat Ende. Bevor Gott im Koran der Frau gesagt hat, dass sie sich verschleiern soll, sagte er den Männern, sie sollen sich verschleiern. Es gibt einen Hijab für Männer. Nur wird das nicht thematisiert. Das zum Thema Patriarchat, by the way. Alles, was Männer belasten könnte, warum es man es als Last sieht, weiß ich nicht. Weil ich sehe meinen Hijab ja nicht als Last. Aber sie sehen anscheinend den Hijab, den Allah ihnen gegeben hat, als Last. Deswegen mussten sie das alles schön umdeuten. Wird ja kontextualisiert. Und Männer haben auch einen Hijab. Sie müssen ihre Blicke senken, sie müssen sich bedecken. Und nein, nicht nur Bauchnabel und Knie. Nein, es geht weitaus mehr. Wenn Männer muskulös sind, müssen sie sich auch bedecken und dürfen sich nicht zeigen. Sie sollen bescheiden sein. Und sie sollen auch bescheiden bleiben. Also bevor Allah überhaupt gesagt hat, Frauen bedeckt euch, sagt er den Männern, sie sollen sich bedecken. Und jetzt ganz wichtig. Ja, es gab eine Zeit, da war eine Frau, wenn sie sich nicht bedeckt hat, herausgestochen. So, weil alle waren bedeckt, außer diese einzige Frau nicht. Aber heute kommst du eher raus, wenn du bedeckt bist. Also es gab schon eine Zeit, da waren alle Frauen bedeckt und einzelne Frauen nicht. Und ja, die Männer sind dann diese Frauen angegangen. Deswegen kam das auch dann mit dem Kopftuch und dann kam es auch mit der Verschleierung. Die Frau soll sich bedecken, sie soll sich vor den Blicken der Männer schützen und. Aber trotzdem wird das nicht kontextualisiert und es ist wichtig. Bedeutet aber nicht, dass der Hijab nicht Pflicht ist. Und viele erwarten ja auch immer zu mir, dass ich sage, nur wie ist denn jetzt deine Meinung, ist der Hijab Pflicht, weil es wird nichts über Haare bedecken. Hier muss ich sagen, ja, es gibt Interpretationsspielraum, aber nicht durch Überlieferung, muss ich ehrlich sagen. In Bezug auf nur Koran kann man viel interpretieren, aber die Überlieferungen sind eindeutig. Die Frau muss ihre Haare bedecken. Definitiv. Und das ist auch etwas, was Allah von der gläubigen Frau erwartet. Aber wichtig, dich kann trotzdem keiner dazu zwingen. Das ist zwischen dir und deinem Herrn. Und das soll auch nur zwischen ihr und ihrem Herrn bleiben. Und da hat sich kein Mann einzumischen. In Surat Nisa wird sogar gesagt, dass der Mann sich in die Angelegenheiten der Frau nicht einmischen soll. Aber ich versuche nicht etwas schmeichelhaft rüberzubringen, damit ich anderen gefalle. Deswegen muss ich das auch klar aussprechen. Der Hijab ist ein Schleier zwischen dir und Gott. Betrachte es doch mal so. Ein Schleier zwischen dir und Gott. Er schützt dich teilweise gar nicht mehr vor Männern. Er schützt dich gar nicht mehr vor Männern. Es gibt einen Hijab-Fetisch. Wusstest du das? Das habe ich letztens auch gehört. Es gibt Männer, die haben einen Hijab-Fetisch. Ganz im Gegenteil. Der Hijab kann dich sogar jetzt mittlerweile belasten. Aber sie ist trotzdem als Schleier zwischen dir und Gott, denn Allah sagte auch der Hijab, weil irgendwann mal kam Überlieferung dazu, da merkst du Kontext. Während Allah im Koran davon spricht, er schützt dich vor Blicken, schützt es dich heute nicht mehr vor Blicken, aber behalte deinen Schleier trotzdem zwischen dir und Gott. Also etwas Schönes zwischen dir und Gott, etwas Spirituelles zwischen dir und Gott. So sehe ich es und so habe ich mich auch für meinen Hijab entschieden, aber jede Frau, die sich gegen den Hijab entscheidet, ist nicht weniger wert. Sie bleibt gleichwertig zu dir. Und das wird immer wieder anders propagiert und das finde ich fatal. Und deswegen sage ich das nochmal ganz klar. Eine Frau ohne Hijab ist genauso viel wert wie eine Frau mit Hijab. Und eine Frau ohne Hijab darf nicht gezwungen werden. Und in Surat Nisa wird deutlich, dass Männer sich in die Angelegenheiten der Frauen nicht einmischen sollen. Aber wie gesagt, auch ich erkundige mich gerade in Bezug auf den Hijab. Denn da ist Interpretationsspielraum in Bezug auf nur Koran. Überlieferungen, wie gesagt, sind eindeutig, aber Koran kann man einiges noch, sollte man auf jeden Fall noch recherchieren.
Du hast gesagt, dass Hijab Pflicht ist, also man sollte die Haare bedecken, aber dass du dich halt noch erkundigen wirst darüber.
Ja, in Bezug auf den Koran auf jeden Fall, weil ich versuche mich ja jetzt gerade explizit auf den Koran zu fokussieren. Und im Koran wird nicht einmal das Wort Haare erwähnt. Also ist da Interpretationsspielraum. Nur durch die Überlieferung, also durch die Exegese, den Tafsir, findest du Haare. Nur die Überlieferungen sagen Haare. Und die Frage ist, wie schwammig sind die Überlieferungen? Wie authentisch sind sie? Wer hat sie authentifiziert? Wie wurden sie rübergebracht? War das auch wieder Kontext oder nicht? Das muss nochmal ermittelt werden. Deswegen sage ich, ich möchte mich damit noch befassen. Aber Stand jetzt ist gerade, Überlieferungen sind eindeutig, sind auch authentisch. So, Stand jetzt. Aber man weiß ja nie, wie sich meine Recherchen entwickeln.
Viele Frauen folgen dir ja. Und was glaubst du, finden sie bei dir?
Sie finden genau das bei mir, was ich auch gesucht habe damals, als ich in der Sekte war, ausgetreten bin. Eine Person gesucht, die mir zuhört, die mich versteht, die auch dieses System versteht, was da so entstanden ist, was für ein System.
Das heißt, in deiner Verzweiflung hast du versucht, Akzeptanz zu finden. Auch, dass das Hinterfragen legitim ist. Man sagt ja auch, im Glauben sollst du dein Wissen erweitern, aber man sagt auch, du sollst nicht zu viel hinterfragen.
Was ja total absurd ist, ne, by the way.
Und auch widersprüchlich.
Ja, absolut, weil Allah hat schon davor sehr früh gewarnt. Allah hat schon davor sehr früh gewarnt in Surat al-Baqarah. Direkt die zweite Sure hat schon Allah angefangen, die Menschen zu warnen davor, irgendwelchen Mönchen und Gelehrten zu folgen, die Allahs Worte missbrauchen. Allah warnte schon in Surat al-Baqarah, also wirklich, wir müssen nur einmal Surat al-Baqarah lesen. Nur einmal Sure 2 lesen. Und da finden wir, guck mal, wie früh Allah uns schon vor falschen Gelehrten und vor falschen Aussagen gewarnt hat. Allah sagte den Menschen, folgt meinen Worten. Und die Menschen sagten, nein, wir wollen lieber dem folgen, was wir von unseren Vätern gesehen haben. Und dann sagt Allah, und was ist, wenn es nicht von Gott kommt? Also wenn es nicht von mir kommt? Was macht ihr dann? Das heißt, Menschen haben sich direkt schon an andere gehalten, anderen gefolgt. Und Allah warnte schon früh. Das Erste, was Allah getan hat, seine Gläubigen gewarnt. Vor falschen Klerikern, Gelehrten, Mönchen, vor falschen kulturellen Werten hat Allah gewarnt. Er hat vor falschen Aussagen gewarnt. Aber auch hat er vor Gelehrte gewarnt, die dir verbieten zu lesen, obwohl das Erste, was Allah dir gegeben hat, war Ikra, lies. Davor hat Allah schon gewarnt, dass diese Gelehrten dir sagen werden, hinterfrage nicht. Und Allah warnte auch vor Gelehrten, die die Menschen ausbeuten, also ihre Taschen leeren und deren eigenen Taschen damit füllen. Davor warnte auch Allah. Das ist, by the way, religiöser Missbrauch. Das heißt, Allah macht selber aufmerksam auf religiösen Missbrauch, verstehen nur viele nicht. Sollten wir mal endlich mal aufdecken. Und das sehr früh. Erste Sure und dann direkt die zweite Sure, wo alles wirklich aufgelistet wird, alles nur über religiösen Missbrauch. Man muss nur einmal kurz lesen und dann siehst du das.
Du wirst sehr viel Hate bekommen, auch nach dieser Episode. Die werden auch sagen, guck mal, sie hat es nötig zu reden, sie sucht nach Bestätigung, weil sie gehört werden möchte, weil sie das einfach nicht bekommt.
Daran habe ich noch nie gedacht, aber gut, daran soll ich mal...
Das ist teilweise von Männern.
Echt?
Ja.
Aha. Okay, daran habe ich nie gedacht, weil ich bin tatsächlich nicht mit der Intention gegangen, jetzt, ich brauche jetzt viel Aufmerksamkeit. Es kam plötzlich, dass viele Frauen sich gehört gefühlt haben. Das war natürlich auch mein Ziel, dass ich einige Frauen erreiche. Natürlich, warum soll ich das sonst tun? Aber mein Ziel war es auch, diese Sachen zu manifestieren tatsächlich, online zu manifestieren. Vielleicht sehen das jetzt in den nächsten 20 Jahren keine Frauen, aber in 30 Jahren sieht eine Frau dieses Video. Ist eine, also ich wollte es einfach manifestieren. Ich wollte es einfach wirklich so, es ist da. Und wenn jemand das braucht, ist es da, könnt ihr euch gerne anschauen. Aber ich habe nie so daran gedacht, jetzt so die breite Masse zu erreichen. Ist halt passiert. Und ich sage immer, alles kommt von Gott. Wenn Gott es so will, dann ist es so. Kommt klar damit.
Meinst du, das Schicksal kann man ändern?
Also das, was du glaubst, dein Schicksal zu sein, das kann sich ändern. Das kannst du ändern. Zum Beispiel, Allah hat dein Leben schon vorbestimmt, korrekt? Allah weiß, was passiert. Allah weiß auch zum Beispiel, dass ich in diese Sekte reinkomme. Allah weiß, dass ich aus dieser Sekte rausgehe. Und Allah weiß auch, dass ich mit TikTok anfange. Und Allah weiß auch zum Beispiel, dass ich heute mit dir hier sitze im Podcast, korrekt? Und du weißt das aber alles nicht. Du glaubst, dein Schicksal zu kennen. Und das könntest du eventuell ändern, indem du deine Situation veränderst. Zum Beispiel, du bist gerade in der Sekte und du glaubst, das ist jetzt dein Schicksal, dass du da drinnen bleibst. Das könntest du ändern, weil das ist ja nur ein geglaubtes Schicksal von dir selbst. Du glaubst an so ein Schicksal, aber eventuell steht was anderes für dich.
Aber dann sagen viele und auch viele Männer, warum kämpfst du denn für irgendeine Sache, wenn die Frauen damals still waren, was wollen die Frauen jetzt erreichen?
So. Ist nicht schlimm.
Hattest du mal so eine Kritik bekommen?
Ja, natürlich. Was möchtest du jetzt nach 100.000, 50.000 Millionen Jahren erreichen? Eine Frau aus der Sekte, also eine einzige Frau aus der Sekte, ist für mich genug. Wenn ich nur eine einzige Frau mit einem Video aus einer Sekte schaffe oder aus einem unterdrückerischen Haushalt, dann reicht mir das schon. Und wenn es 10 Frauen sind, dann ist das super für mich. Und wenn es irgendwann mal 1.000 Frauen sind, perfekt für mich. Ich möchte also die ganze Welt retten, ist eine große Zumutung. Aber vielleicht erstmal klein anfangen. Frauen aufklären, zu helfen, aus diesen Strukturen rauszukommen, rein nur mit Intellekt.
Das heißt, du möchtest Frauen helfen, die wirklich verwirrt sind und auch zweifeln, in einem System zu sein, wo sie selbst vielleicht erstmal nicht verstehen, was es gerade ist, aber die fühlen sich gerade einfach, ich sag mal, eingeengt.
Die verwirrt gemacht worden. Sie sind das eigentlich gar nicht. Eigentlich sind sie nicht verwirrt. Sie wurden verwirrt gemacht. Sie wurden in diese Verwirrung reingedrängt. Auch wenn du rausgehst, werden sie dich verwirrt nennen weiterhin. Sie machen dich verwirrt und sie werden dich Verwirrte nennen.
Was würdest du deinem früheren Ich sagen, um es leichter in dieser Zeit gehabt zu haben, als du aus der Sekte raus bist?
Schöne Frage, echt schöne Frage. Ich würde meinem Ich sagen, bleib geduldig, es ist alles nur eine Phase Und irgendwann mal werden diese Aussagen von den Personen nichts mehr mit dir machen und es wird dir besser gehen. Weil weißt du, wie es mich belastet hat, damals diese Aussagen immer zu hören von den Leuten. Weil es, du musst dir das vorstellen, das war damals so virtuell alles. Gruppen, also es gab so Telegram-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, Insta-Seiten und da wurde dann immer gehetzt und geschossen und Sachen geleakt und Gerüchte verbreitet. Das hat mich immer so belastet und ich würde meinem Ich sagen, du, es ist eine Phase und irgendwann mal wird dich das gar nicht mehr interessieren, was die Leute über dich sagen. Du wirst einfach drüber stehen und du packst es. Du bist es.
Denkst du nicht, dass man eine gewisse Angst entwickelt, weil man sich halt so bedroht fühlt und Angst hat, wenn man aus der Sekte aussteigt? Ehrenmorde gibt's ja.
Ich würde denen jetzt nicht zutrauen, dass die mich jetzt töten würden. Guck mal, ich würde generell keinem zutrauen, dass er das jetzt, nee, das ist zu leicht gesagt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass die das jetzt machen würden. Aber weißt du, was die gemacht haben? Die haben tatsächlich eine alte Adresse von mir geleakt. Ich wohne ja mittlerweile nicht mehr da, aber dass die alte Adresse leaken mit dem Gedanken, dass ich da ja noch wohne, war schon sehr beängstigend. Und ich könnte mir auch zutrauen, dass die mich schlagen würden, ja, weil die haben ja auch schon mit Schlagen gedroht und Verprügeln und Bloßstellungen. Ach so, und die verbreiten auch unnormal kranke Gerüchte über mich. Das waren immer meine Ängste, aber ich muss drüber stehen. Weil wenn ich drüber stehe, kann ich dann auch Frauen helfen. Und solange ich diese Ängste habe, werde ich den Frauen ja gar nicht helfen können. Dann werde ich ja weiter wie eine kleine süße Maus sein. Wir müssen das System brechen. Egal, was auf mich zukommt, ich werde es erlauben. Gerüchte, Fake-Leaks, Fake-Chats, alles. Ich habe mich auf alles eingestellt, wirklich auf alles. Ich werde es einfach erlauben. Es gibt ja eine Seite, die macht irgendwie Memes oder aber auch extra alte Aussagen von mir, postet sie ohne Zusammenhang. Das ist auch rufschädigend. Ich lasse es einfach stehen, was soll ich dazu sagen? Ich fokussiere mich jetzt einfach auf das Wichtige und jeder soll einfach wissen, wenn man irgendwann mal so etwas von mir sieht, dann kann man damit rechnen, dass das von der Sekte kommt und sie ist extra so, also die haben ja auch schon mit Fake-Gerüchten und so gedroht. So ist es ja nicht, also es kommt schon ganz bewusst, dass es Gerüchte sind, dass es Fake ist und dass man aufpassen soll, was man da glaubt.
Was war so dieses schlimmste Gerücht, was dir in dem Kopf geblieben ist, wo du dir wirklich dachtest, wow, das ist unrealistisch?
Also das mit Kinder und verheiratet fand ich schon grausam, ne? Wie kann man jetzt sowas sagen? Finde ich nicht nett. So. Aber einer der schlimmsten Gerüchte ist, dass ich eine Narzisstin bin. Und das wurde immer wieder gesagt, um meine Glaubwürdigkeit herabzustufen. Immer wieder sagen, ja, sie ist eine Narzisstin. Das ist Gaslighten, ja. Aber ich könnte dir ja mal sagen, was das Schlimmste ist, womit sie mich immer fertig machen wollten. Eventuell. Mein Selbstmordversuch tatsächlich. Also in den Gruppen wurde das immer erwähnt. Ja, die Selbstmordgefährdete, die Suizidgefährdete, diejenige, die Suizid machen wollte. Es wurde wirklich so gesagt. Ich habe Chats gelesen. Weißt du, das hat mich so gekränkt damals. Wie kann man sich darüber lustig machen? Wie funktioniert das? Also es war wirklich Cybermobbing auf einem hohen Niveau.
Als du diese ganzen Hassnachrichten bekommen hast, Mobbing erlebt hast, irgendwo auch Schuldgefühle gehabt.
Den Tätern?
Ja.
Ja, deswegen war ich so lange leise, weil ich angeblich Mitleid hatte. Aber Mitleid bedeutet ja nicht direkt leise sein. Du kannst Mitleid damit haben, dass sie sich so entwickelt haben, aber bedeutet ja nicht, dass es eine Rechtfertigung ist für das, was sie tun. Trotzdem musst du aufstehen und reden. Du kannst Mitleid mit einer Entwicklung haben, du kannst Mitleid mit einer Persönlichkeitsstörung haben, dass die Personen es haben, aber trotzdem musst du das benennen und aufklären. Ja, ich hatte Mitleid, deswegen war ich lange leise.
Meinst du, du hast heute immer noch so Triggerpunkte, so alte Wunden, die sich irgendwie öffnen?
Ja, wollte ich eigentlich gar nicht zugeben. Ich wollte da jetzt eigentlich eher das jetzt drumherum reden, aber ja. Es gibt eine Sache, die mich noch triggert. Aber nur eine einzige Sache, die mich extrem triggert. Und zwar, dass Frauen aus der damaligen Sekte mir unterstellen, dass ich ihnen nicht geholfen habe, aus der Sekte auch rauszugehen. Das triggert mich ein bisschen. Weil ich weiß, das ist nicht meine Schuld. Ich habe denen immer gesagt, kommt mit. Es ist nichts richtig für euch. Heute haben die sich voll gegen mich gestellt und gesagt, du bist nicht wirklich eine Frau, die anderen Frauen helfen will. Du hast nur dir selbst geholfen aus der Sekte, aber uns hilfst du nicht aus der Sekte. Und ich gebe ihnen bis heute noch meine Hand, aber sie wollen nicht. Sie wollen weiter in dieser Struktur bleiben irgendwie. Gleichzeitig wollen sie, dass ich ihnen helfe und gleichzeitig nicht. Und das triggert mich. Letztens ist das passiert und ich habe auch gemerkt, dass mich das sehr verletzt hat. Und ich habe tatsächlich auch geweint. Ich habe meine Freundin angerufen und habe dann geweint und meinte so, ich wünschte, ich könnte mehr machen, aber ich kann da wirklich nichts machen, weil ich weiß, wie grauenhaft es ihnen dort geht. Ich weiß es ja.
Siehst du das irgendwie so als deine Verantwortung, dass du wirklich helfen musst, weil du genau denselben Weg gegangen bist und du fühlst diese...
Nein, meine Freundin ist Psychologin und die hat mir direkt gesagt, Nur, nein, du darfst hier nicht die Schuld bei dir sehen, du hast nichts damit zu tun. Du hast ihnen deine Hilfe angeboten, sie haben abgelehnt, also es ist ihre eigene Verantwortung. Nein, also meine Freundin ist jetzt so angehende Psychologin, sie ist schon sehr weit, sie ist bald fertig und sie ist auch eine gute Ansprechpartnerin für mich tatsächlich, weil sie das immer schön differenziert betrachtet. Und sie hat mir direkt gesagt, keine Schuldgefühle haben, bleib bitte jetzt dir gegenüber treu. Du kannst helfen, indem du redest, aber du kannst die Leute da nicht zwangsweise rausziehen. Kannst du nicht.
Finde ich richtig gut, was deine Freundin gesagt hat. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall schätzen, dass du überhaupt so eine Freundin hast.
Ja, ich liebe sie auch sehr. Also sie wohnt leider so weit, aber wir kommunizieren über das Handy. Also sie ist echt toll.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Du hast von Mobbing gesprochen. In was für einer Art hat sich das gezeigt?
Zwei. Einmal habe ich Mobbing in der Schule damals erlebt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so leer gefühlt habe und dann irgendwie in diese Sektenstruktur reingeraten bin natürlich. Man hat eine Leere gefühlt und man will auch irgendwo da rein. Und dann einmal Cybermobbing durch die Sekte, weil die Sekte war ja recht virtuell. Ich möchte jetzt weniger über die Zeit in der Schule sprechen. Das ist so eher so eine gesonderte Thematik, mehr so jetzt auf Cybermobbing eingehen. Schulmobbing ist ja klar, wie sich das auswirkt. Tatsächlich auch schon suizidgefährdet gewesen. Also es war wirklich Mobbing auch nicht normal. Aber so Sektenmobbing war ja eher, da die Sekte eher virtuell strukturiert war, wurde ich ja dann auch virtuell gemobbt, also Cybermobbing. Und da zeigt er sich so, dass sie dann so Bilder erstellt haben, dass sie Gerüchte verbreitet haben, Gruppen erstellt haben, wo sie über dich reden. Ich kann mich erinnern, da hat ein Mädchen zum Beispiel ein Bild in die Gruppe geschickt von mir und sie hat sich über meine Hautfarbe lustig gemacht. Sie meinte, guck mal, wie hell sie ist. Guck mal, wie so blass sie ist. Später habe ich natürlich das Mädchen konfrontiert, als ich dann stärker wurde. Und sie meinte, ja, das habe ich nicht so gemeint. Ich finde dich halt recht hübsch. Und ich habe auch gesagt, schau mal, wie schön weiß und hell sie ist. Aber wie kannst du das dann in eine Gruppe mit Männern schicken? Aber ich mache ihr keinen Vorwurf, weil sie hat sich wirklich dafür entschuldigt. Trotzdem will ich das erwähnen, damit man sieht, wie sich das auch auswirken kann in dem Moment auf andere, wenn man etwas leichtsinnig denkt. Und danach gibt es eine andere zum Beispiel, sie hat rumverbreitet, dass ich Bilder ohne Hijab von ihr geschickt habe. Und ich würde so etwas Abzönes niemals tun. Ich würde niemals Bilder ohne Hijab an andere Frauen schicken. Aber das war eine perfide Masche, um die Leute von mir zu entfernen und so einen Mobbingkult gegen mich zu arrangieren. Und am Ende kam raus, sie hat die Bilder selber an diesen Mann geschickt und die Bilder waren frei zugänglich und frei verfügbar auf Snapchat. Und das kam erst später raus, aber trotzdem lebte ich mit diesem Gerücht all die Jahre. Und jetzt kommt einer der heftigsten Gerüchte und heftigsten Mobbing-Touren, die ich jemals erlebt habe. Das Heftigste, was verbreitet wurde, war, dass ich eine Seite eröffnet habe von Frauen aus unserer Glaubensgemeinschaft und sie bloßgestellt habe. Und am Ende kam raus, dass ein Typ aus unserer Glaubensgemeinschaft verantwortlich dafür war, dass eine andere Glaubensgemeinschaft diese Seite erstellt haben. Und später, anstatt dass sie sich entschuldigen für diesen Vorwurf, und es gab eine Hetze, die Worte, die benutzt wurden mir gegenüber, die waren so verletzend. Und dann wurde gesagt, ja, die soll sich doch lieber nochmal das Leben nehmen und. Was? Also es war wirklich schlimm. Später kam raus, dass ich das gar nicht war. Und dann meinte der Junge, der mir das vorgeworfen hat, so, wer sich entschuldigen soll, sich entschuldigen. Aber ich werde mich nicht entschuldigen, dann nehme ich lieber die Strafe von Gott auf mich. Ego, Narzissmus, religiöser Missbrauch. Viele haben sich natürlich entschuldigt und gesagt, ja, wir hätten es jetzt auch von dir nicht erwartet, aber wir sind halt mit der breiten Masse mitgelaufen. Weil ich würde sowas niemals tun. Ich habe wirklich was Besseres zu tun. Und zu dieser Zeit war ich auch sehr inaktiv. Aber wie sich das so entwickelt hat, war schlimm. Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich darüber nachdenke, macht mich das ein bisschen sauer, weil ich würde niemals Frauen bloßstellen. Ich habe nie meine Prinzipien verloren in dieser Hinsicht. Aber wie man mir das unterstellt hat, war schlimm. Während sie mit anderen Leuten immer debattieren, die anderen Leuten beleidigen, deren Heiligtümer beleidigen, wundern die sich, dass solche Accounts gegen deren Frauen aus der Glaubensgemeinschaft eröffnet werden. Und dann suchen die sich einen Sündenbock, obwohl die selbst die Sündenböcker sind. Und das ist Cybermobbing, das ist Mobbing. Es war systematisch etwas gegen mich. Und das nur, um mich rauszuekeln quasi und dafür zu sorgen, dass die Frauen nicht mit mir gehen. Am Ende des Tages ist aber alles eskaliert gegen mich, weil ich sexuellen Missbrauch exposed habe tatsächlich. Ja, die Männer haben die Frauen dort ausgetauscht wie Ware. Durch die sogenannte Mutter-Ehe. Obwohl die Mutter-Ehe ja nur mit Bedingungen ausgeübt werden kann. Das bedeutet Zeitehe. Und Männer haben Frauen in dieser Subsekte, aber auch außerhalb, also es haben sich noch andere Gruppierungen mit der Subsekte vermischt. Sie haben Frauen wie Ware ausgetauscht. Ein Mann war mit ihr zusammen, dann hat er sie kurzzeitig benutzt und dann weitergegeben. Der benutzt sie zeitlich und weitergeben, alles durch die Zeitehe. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, Brüder, chillt mal, so funktioniert das nicht. Und dann haben wir eine Frauengruppe gegründet. Und diese Frauengruppe hat alles zum Explodieren gebracht, wo man dann gesagt hat, Nude ist die größte Gefahr für unsere Sekte, also für unsere Gruppe. Und somit wurde ich dann auch offiziell rausgeschmissen. Es war eine Gruppe, wo wir uns dann die Brüder gegenseitig geschickt haben, damit wir voreinander warnen können. Absolut legitim, oder nicht? Sagt Allah nicht, er warnt die Gläubigen, setzt euch gegen Unterdrückung ein. Genau das habe ich getan und genau das haben wir Frauen getan. Aber nein, die Mutter-Ehe und die Gelüste stillen war denen natürlich wichtiger, nicht die Religion. Und sie haben sich wirklich ausgetauscht. Also der hatte sie, dann hatte der andere sie auch. Und der andere hatte sie dann auch und dann haben sie sich gegenseitig empfohlen. Also die haben dieses Mädchen gegenseitig empfohlen.
Das ist maximal ekelhaft.
Das ist sexuelle Ausbeutung. Durch göttliche Worte angeblich legitimiert. Weil angeblich gesagt wird, du darfst 1000 Zeitehen haben, du darfst Mutter machen mit so vielen Frauen, wie du möchtest. Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Das hat alles eine Einschränkung, genau wie die Mehrehe auch. Aber wollen sie nicht verstehen. Und das ist religiöser Missbrauch. Machtstruktur innerhalb der Religion.
die sagen, wenn die Frau dir deine Rechte nicht erfüllen kann, wenn sie nicht ausreicht, dann kannst du eine zweite heiraten.
Ja, nee, so funktioniert das nicht. Was heißt denn Rechte und Pflichten nicht erfüllen? Also der Mann hat seine Verpflichtungen, die Frau hat ihre Verpflichtungen, der Mann hat die Dinge, die er tun muss, die Allah von ihm erwartet hat und die Frau hat es auch. Schau mal, ganz ehrlich, wissenschaftlich betrachtet ist das wirklich ein Riesenfaktor, dass wenn die Frau und der Mann irgendwie in Richtung Sexuellem sich nicht gegenseitig befriedigen können, sie schon eine Lösung suchen sollten. Ob Mann oder Frau. Eine Frau steht es auch rechtlich zu, sexuell befriedigt zu werden, genauso wie der Mann auch. Und da sollten sie gegenseitig eine Lösung finden. Aber es geht, ich glaube, um was ganz anderes. Ich glaube, hier geht es einfach wieder nur um Machtdemonstration. Sie wollen Macht demonstrieren. Wir könnten, wenn wir wollen, eine zweite Frau heiraten, also gib uns so viel wir wollen. Obwohl der Gläubige asketisch leben sollte. Asketismus, Zuhud, wird doch immer wieder vom Propheten gepredigt. Das ist doch die Sunna des Propheten, der Schlüssel zum Paradies. Wieso willst du übermäßig sexuell aktiv sein, wenn der Prophet selber gesagt hat, lebt in Asketismus, lebt asketisch und enthaltsam? Wozu dann dieses Enorme? Also man muss schon differenzieren zwischen eine Frau oder ein Mann, die gar nicht sexuell sein wollen, also wirklich asexuell sind oder komplett antisexuell sind. So, also antisexuelle Triebe und nichts empfinden, das ist eine Krankheit und das sollte, und keiner muss damit klarkommen, weder Mann noch Frau, wenn eine Frau und ein Mann, so muss keiner klarkommen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, jemand ist süchtig danach und möchte jetzt die Frau für seine Sucht benutzen. Das ist auch eine Krankheit. Also sowohl Sucht als auch absolute Enthaltsamkeit, weil man diesen Trieb nicht hat. Beides ist eine Krankheit und keiner von dem Partner muss damit klarkommen. Sage ich ganz ehrlich, es ist einfach so. Hat aber nichts mit den übermäßigen Trieben zu tun, dass der Mann aufgrund dessen, dass er übermäßige Triebe hat, also eine Sucht hat, und die erste Frau seine Sucht nicht stillen kann, weil so übermäßig, also so viel klappt das nicht, dass er jetzt aufgrund dessen eine zweite Frau heiratet, was widersprüchlich zu der Sunna des Propheten wäre, weil der Prophet sagt, lebt enthaltsam, lebt asketisch. Schlüssel zum Paradies ist Suhud, Asketismus. Ja, absurd.
Nochmal zurückzuführen über die Thematik deiner Gerüchte. Mich wird total interessieren, was deine Familie dazu gesagt hat oder auch wie sie reagiert hat, weil es geht ja über den Ruf der Familie, den Ruf der Eltern. Und wenn man über eine Tochter solche Sachen gehört bekommt, ist es dann irgendwie auch nicht schön. Wie haben deine Eltern dich damit konfrontiert? Haben die gesagt, du sollst irgendwie nicht mal mit diesen Leuten schreiben?
Ja, ja, natürlich. Ja, es kam auch mal eine Situation, wo mein Bruder voll ausgerastet ist, sage ich auch. Ne? Also,
über dir?
Das ja, ja, mir geht. Nein, nicht, dass die Gerüchte, also er hat den Gerüchten nie geglaubt, aber er hat auch wenig mitbekommen, ehrlich gesagt. Nee, dass ich so involviert bin in Streitereien. Der war dann mir gegenüber sehr sauer. Der meinte so, warum lebst du nicht ruhig? Du hast die Möglichkeit, ein ruhiges Leben zu führen und entscheidest dich gerade für ein unruhiges Leben. Warum tust du dir das selbst an? Wieso nimmst du nicht einfach das ruhige Leben, was wir dir erfüllen könnten, was wir dir gegeben haben? Und das haben sie auch. Sie haben dafür gesorgt, dass es mir gut geht, in allen Hinsichten. Warum nimmst du nicht dieses ruhige Leben, was du kriegen könntest und haben könntest, und entscheidest dich dafür, aber nimmst dann lieber ein unruhiges Leben mit viel Streit, Dramen, Gerüchte? Und das war ein Moment auch für mich der Erkenntnis. Und ich habe mich dann auch aus diesem Drama rausgehalten. Ich bin dann komplett raus. Aber in der Lehre war ich halt noch lange drin. Das war auch nicht gut.
Das heißt, du warst dann immer noch in der Sekte, aber wurdest maximal ausgegrenzt, aber hast die virtuellen Programme nicht mehr besucht?
Ja, natürlich nicht mehr. Also ich wurde da komplett... Ich habe ja auch dann damals hin und wieder mal so meine kleinen Speaker-Momente gehabt dort, wo ich dann auch den Frauen was erzählt habe. Und da wurde ich komplett rausgeschmissen. Das war damals immer alles über Discord. Auch die verteilten Gruppen wieder, ne? Also du merkst, alles war wirklich virtuell strukturiert. Nichts Persönliches. Nur Frauen wurden halt virtuell geklärt und dann persönlich genommen. So, also persönlich getroffen. Sowas funktioniert, ne? Wenn ich darüber nachdenke, ich kriege einen Ekel. Sorry, ich gucke gerade auch sehr angewidert. Also ich kriege einen Ekel, wenn ich höre. Och nee, das muss ich sogar erzählen. Also, jemand hatte zum Beispiel eine kennengelernt. Er hat ihr virtuell die Zeit ihr erklärt und meinte, komm, lass uns die Zeit ihr machen. Das ist was Gutes für uns und alles Mögliche. Und sie meinte so, ja, aber warum? Und sie ist halt neu konvertiert, die checkt das gar nicht. Und sie hat dann die Zeit ihr gemacht. Und am Ende kam raus, dass er die Zeit ihr gemacht hat, damit er ihr das persönlich nicht erklärt, weil das virtuell einfacher ist, ihr das zu erklären, weil Angesicht zu Angesicht ja noch immer ein bisschen unangenehmer zu lügen, ne? Um sie dann einfach anzufassen während des Dates oder dem ersten Treffen. Dann hat er sie umarmt und angefasst und alles Mögliche. Und das wollte sie eigentlich alles gar nicht. Und gäbe es keine Zeit eher, hätte er sie ja nicht anfassen dürfen. Also hat er das alles schon virtuell abgewickelt. Verstehst du, wie fatal das ist? Das ist einfach nur abartig ekelhaft. Also es ist wirklich eklig. Und dasselbe ist auch mit Amy in London passiert. Sie ist konvertiert, wusste gar nicht, was die Zeit ihr ist. Ihr wurde immer wieder gesagt, komm, lass Zeit ihr machen, Zeit ihr machen, Zeit ihr machen. Die verstehen gar nicht, wie schlimm das ist. Und es gibt diese Praxis bei den Schiiten. Und dann gibt es bei den Sunniten eine Praxis, die nennt sich Misyar-Ehe oder Sawashbinate Talak. Teilweise so ein Konzept, wo man Frauen auch wieder sexuell ausbeuten kann. Und ich sage nicht, dass die Konzepte keinen theologischen Konsens haben. Die Mutter-Ehe soll im Koran stehen, hat wohl einen theologischen Konsens, aber Misyar-Ehe und Sawashbinate Talak ist etwas Neues. Deswegen sagen auch sunnitische Gelehrte, es funktioniert so nicht. Aber trotzdem, alle Eheformen kann man für sexuelle Ausbeutung benutzen.
Du hast erzählt, dass eine Person mal zu dir meinte, du sollst dir nochmal dein Leben nehmen.
Beim ersten Mal war das so, dass mir eine Person, ich war mit einer Person am Reden, eine Person, die ebenfalls involviert war in dieser ganzen Sektenthematik, auch Teil tatsächlich dieser Sekte ist, aber es nicht zugeben möchte, aber doch, er ist schon gut drin involviert. Und er hat mir dann geschrieben, er hat mir genau den Ablauf beschrieben. Er hat zu mir gesagt, sei gehorsam. Geh jetzt ins Wohnzimmer, da wo deine Tabletten sind, nimm die Tabletten in deine Hand, schluck sie runter und stirb. Und ich bin genau diesem Ablauf nachgegangen. Ich war so verzweifelt.
Aber warum? Was war der Hintergrund?
Ach so, der Hintergrund war diese ganzen Gerüchte. Er hat teilweise bei den Gerüchten mitgemacht. Er hat die Gerüchte auch verbreitet, obwohl wir eigentlich recht gute Freunde waren. Wir haben uns eigentlich recht gut verstanden, aber irgendwie entstanden da sehr viele Konflikte und Meinungsverschiedenheiten. Ich habe ihn als sehr guten Freund gesehen. Ich muss auch sagen, ich habe auch viel für unsere Freundschaft getan. Ich habe gesagt, wie kannst vor allem du so etwas tun, solche Gerüchte auf die Welt setzen und so. Und da meinte er, ich werde noch mehr Gerüchte auf die Welt setzen, warte halt ab. Und diese Gerüchte waren so schwerwiegend, dass ich Angst hatte, dass jeder das glauben wird. Es ging wirklich um etwas Schamhaftes. Er wollte daraus so Lügen erzählen und Gerüchte. Und er hat das auch ganz offen gesagt, dass das Lügen sein werden und Gerüchte sein werden. Und er Sprachmemos so zuschneiden wird und er war sehr gut in Videoschneiden und so weiter, dass er das auch posten möchte und es veröffentlichen will, damit ich komplett aus der Bildfläche verschwinde. Und dann hat er gesagt, oder du bringst dich halt um. Und da war mir der Tod irgendwie wichtiger. Schlimm, ne? Dass ich wirklich so verzweifelt war. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach das. Dann habe ich das gemacht und plötzlich hatte er Angst bekommen und meinte so, du darfst jetzt nicht sterben und so, weil ich da kann dafür in den Knast kommen, dass ich dich dazu motiviert habe. Also hast du vor dem Knast halt Angst, aber nicht vor Gott. So, du merkst, diese Leute haben vor Gott gar keine Angst. Diese Leute haben mehr vor westlichem Staat, also vor westlichen Staaten und deren Rechtssystem mehr Angst als vor Gott, vor Allah. Sie haben keine Angst vor Allah. Ihm war es nur wichtig, was werden jetzt die Richter zu ihm sagen, wenn es herauskommt, dass er mich zu diesem Tod motiviert hat. Und jetzt kommt das Schlimme. Eigentlich wusste ja nur er davon. Ich habe es ja gar keinem erzählt. Ich hatte ja gar keinen Bezug. Plötzlich wussten es alle. Und dann wurde ich zu mehr Suizid motiviert. Dann haben die Leute immer wieder in Gruppen geschrieben, sie ist suizidgefährdet, sie sollte sich wieder umbringen, sie sollte wieder Tabletten zu sich nehmen und. Ich habe zu der Zeit nicht bei meinen Eltern gelebt. Danach habe ich wieder bei meinen Eltern gelebt. Also meine Eltern haben es ja mitbekommen und haben gesagt, ich soll wieder nach Hause. War auf jeden Fall eine harte Zeit. Aber nach dem Suizidversuch war ich auch raus. Komplett aus der Sekte. Nie wieder hatte ich was mit der Sekte zu tun.
Das hört sich richtig furchtbar an und es tut mir auch richtig leid zu hören. Du hast wirklich mein Beileid, was du da alles erlebt hast. Diese Anforderung zum Sterben.
Unterschätzt man.
Unterschätzt man total. Also diese Worte können einen so krass auseinandernehmen.
Du denkst, mit dir stimmt was nicht.
Ja.
Die reden dir auch, dass mit dir was nicht stimmt.
Das ist richtig krass. Also ich stelle mir gerade vor, wie du dich emotional einfach gefühlt hast. Einfach diesen Gedanken zu haben, weißt du was, ich lebe jetzt einfach nicht mehr. Was waren da für Gedanken? Oder warst du taub mental?
Ich wollte einfach, dass es aufhört, ehrlich gesagt. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich hatte wirklich keine Kraft mehr. Ich war wirklich kraftlos. Es war wirklich so eine Zeit für mich. Alles lief in der Zeit scheiße. In der Zeit der Sekte lief alles nicht gut. Mein Studium komplett dahingeschmissen. Mobbing des Todes, so, ne? Also wortwörtlicher Mobbing des Todes, ne? Wortwörtlich. Nichts lief, Freundschaften gehen kaputt, alle grenzen nicht aus, Gerüchte werden verbreitet. Ich wollte, dass es aufhört. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte mich keinem öffnen. Keiner wird es ernst nehmen. Die Leute werden sagen, ey Mädchen, das ist virtuell. Schalt dein Handy aus und es hört auf. So würden die sagen, dachte ich. Keiner wird doch ernst nehmen, dass ich in einer virtuellen Sekte gerade bin. Ich wollte, dass es aufhört und ich dachte, mit dem Tod hört es auf. Ja. Aber mit dem Überleben hat mein Leben erst begonnen, muss ich sagen. Also ich habe es ja überlebt, ich bin ja noch da, alhamdulillah, so, ne, ich habe es überlebt. Und mittlerweile kann ich auch sehr offen darüber reden. Damals gar nicht, ich habe mich geschämt, das zu sagen. Ich habe mich geschämt, weil die das ja immer gegen mich verwendet haben. Mittlerweile gehe ich damit offen um und sage, ich habe die Erfahrung nicht zwingend gebraucht. Ich hätte darauf verzichten können, weil das war wirklich grauenhaft. Ich habe sie jetzt aber gemacht, sie ist jetzt Teil meines Lebens und ich nehme das Beste daraus. Aber das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, Allah hat mir jetzt ein Leben erneut geschenkt. Und dieses Leben möchte ich nicht mehr vergeuden. Und ich werde nicht mehr zulassen, dass jemand dieses Leben zerstört, was Allah mir geschenkt hat. Das ist ein Geschenk Gottes. Also Finger weg vom Geschenk Gottes. Es ist jetzt fertig.
Ich bin so glücklich, dass du diese Erkenntnis hast.
Keiner braucht die Erfahrung. Viele sagen ja immer, ich habe die Erfahrung gebraucht. Ich habe die Erfahrung gebraucht. Ich musste vielleicht durch diese Zeit... Nein, keiner braucht die Suiziderfahrung. Keiner braucht das. Ich hasse es zu hören. Ja, wir brauchen Erfahrungen in Bezug auf harte Zeiten. Aber keiner braucht Suiziderfahrungen. Ich bitte dich, das ist eine der fatalsten Aussagen. Ich werde niemals sagen, dass ich die Erfahrung gebraucht habe. Ich will die Erfahrung nicht nochmal haben, ehrlich gesagt. Das war das Ekelhafteste, was ich empfunden habe. Also erstmal dieser Geschmack dieser Sachen, es schmeckt ekelhaft. Es ist ekelhaft. Die Art und Weise, wie die Menschen dich anschauen, ist einfach grauenhaft. Dieses Herablassende, dass Leute sich darüber dann lustig machen, dass du als labil dargestellt hast. Es ist keine Erfahrung, die du brauchst. Ist es nicht. Sei mal ehrlich, wie oft hört man von Menschen, die mal Suizid hatten, ja, das ist eine Erfahrung, die habe ich gebraucht, diese bittere Wahrheit. Nein, das ist so fatal, weil dann denken Leute, okay, dann ist halt normal, dann sammle ich jetzt mal die Erfahrung. Wollen wir nicht, sollten wir abschaffen. Und Suizid und Animierung zum Suizid. Menschen, die einen Menschen zum Suizid treiben, also wirklich nur durch banalen Mobbing, meinetwegen, was als banal betitelt wird, sollte komplett strafbar sein mit einer Haftstrafe, weil das ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann.
Hast du die Person dann angezeigt?
Nee. Aber wenn in Zukunft was kommt, werde ich die anzeigen. Habe ich mir fest vorgenommen. Jede einzelne Person wird angezeigt. Jede einzelne. Die sagen ja immer, zeig an, zeig an, zeig ein. Ja, werde ich machen. Ich werde euch anzeigen, wenn noch was kommen sollte. Auf jeden Fall. Verdienen die.
Ja, man wird ja auch schnell betitelt als psychisch labil. Und auch, sie will nur Aufmerksamkeit.
Okay. Wenn Aufmerksamkeit bedeutet, dass jemand über seine Geschichte spricht, dann frage ich mich, was diese ganzen Sektenanhänger auch auf YouTube und Instagram und Facebook suchen. Was wollen die denn? Aufmerksamkeit. Will nicht jeder Mensch für etwas, was er gerade sagt, Aufmerksamkeit haben? Man will ja nicht für seine eigene Person Aufmerksamkeit haben, sondern ich möchte Aufmerksamkeit haben für das, was ich sage. Das, was ich sage, soll bei den Menschen ankommen. Nicht ich selber. Ich könnte jetzt auch ein Blatt vor mein Gesicht stellen, dann würde man nichts sehen, aber das hören. Und dann will ich, dass mein Gehörtes Aufmerksamkeit bekommt. Wer will es nicht? Wozu gibt es Sendungen? Wozu gibt es YouTube? Wozu gibt es TikTok? Man will ja gehört werden und die Aufmerksamkeit braucht man ja auch, um gehört zu werden. Unterschied ist einfach, diese religiösen Narzissten wollen Aufmerksamkeit für ihre eigene Person. Dadurch kriegen sie viele Frauen ab. Frauen mit Wissenslücken kriegen sie eher ab. Und. Ich möchte ja nicht Aufmerksamkeit für meine eigene Person haben, sondern für das, was ich sage. Und deswegen blende ich es auch aus, dass ich jetzt gerade so hier selbst sitze, sondern hört bitte nur auf das, was ich sage. Ich will keine Komplimente haben. Oh, du bist wunderschön. Du bist toll. Danke, du auch.
Ich will sogar mehr.
Danke, ich küsse dein Herz. Danke, du auch, natürlich. Aber das möchte ich nicht. Ich habe nie drauf jetzt gehofft. Ja, ich hoffe, die sagen, ich bin hübsch oder ich hoffe, ich komme hübsch rüber oder sonstiges. Ich möchte, dass man sagt, das, was sie sagt, das fühlen wir. Also hört nur auf mein Gesagtes, blendet aus, wie ich ausschaue. Ich werde ja immer wieder wegen meiner Brille geärgert. Ich sag jetzt mal vorsichtig, so ein bisschen gehänselt, ne? Die sagen ja immer, was hast du für eine große, hässliche Brille, mehr Brille als Gesicht. Ich finde das so egal. Also es ist mir so egal.
So lächerlich.
Ja, ist es auch, aber es ist mir wirklich egal. Aber Hauptsache, das Gesagte kommt an, mehr nicht. Also ja, wenn sie sagen, sie braucht Aufmerksamkeit, kein Problem. Für mein Gesagtes ja, aber jetzt nicht für mein Ebenbild, was ich jetzt gerade hier so zeige. Dafür nicht, ja. Sonst würde ich da ganz anders sitzen, trust me.
Welche Weisheit hat dich denn am meisten geprägt? Was hat dir extrem viel Hoffnung gegeben?
Die schönste Weisheit nehme ich aus dem Koran. Nach der Schwernis folgt die Erleichterung. Kennen wir alle, ne? Das ist ja Klassiker. In jeder Bio siehst du das. Nach jeder Schwernis folgt die Erleichterung und es ist erfolgt. Alhamdulillah. Sichtweise hat sich natürlich auch geändert. Ich habe angefangen, viel weltoffener zu sein. Ich habe natürlich noch Probleme damit, mehr mit Menschen zu sprechen, weil ich war 3 Jahre lang isoliert im Zimmer, wirklich eingesperrt. Ne? 3 Jahre isoliert. Ich habe mich selbst in meinem eigenen Zimmer, in der eigenen Wohnung eingesperrt, ohne Menschen, ohne gar nichts. Mittlerweile merke ich, wenn ich mit Menschen spreche, bin ich sehr schüchtern und werde schnell rot. Aber es wird auch langsam.
Bist du eine introvertierte Person?
Ich war früher eine extrovertierte Person. Ich war Schülersprecherin teilweise. Also ich war 1 Jahr lang Schülersprecherin in meiner Abi-Zeit. Damals leider ja nicht, weil ne, da war ich ja eher so das Mobbing-Opfer. Aber dann in der weiterführenden Schule, also wo ich mein Vollabi gemacht habe, da war ich tatsächlich Schülersprecherin. Ich war so extrovertiert. Ich habe geredet. Ich habe mit den Menschen gesprochen. Das war sogar teilweise so ein Cut. Du musst dir vorstellen, ich bin mit 14 in die Sekte rein. Dann irgendwann mal mit 18 gab es einen Cut. Zwischen 18 und 19 hatte ich teilweise nichts mehr mit den Sekten zu tun. Ich hatte irgendwie so einen Cut von Social Media gemacht. Ende 19 bin ich wieder in die Sekte rein, so tatsächlich. Also ich war nie raus aus der Sekte, aber ich war nicht mehr so Teil der Social Media Bubble und war eher so mit Schule und Abi beschäftigt. Und das war auch die Zeit da, wo ich auch sehr extrovertiert war. Und dann plötzlich, ich will nicht sagen, ich bin introvertiert geworden, aber irgendwann mal plötzlich habe ich mich zunehmend isoliert. Zunehmend isoliert. Also wirklich auf einer sehr toxischen Art und Weise. Keine Freunde mehr, gar nichts. Keine sozialen Kontakte, nichts mehr.
Isolation kam durch das Mobbing.
Ja. Unzufriedenheit, Unsicherheiten. Alles. Ich war mal sehr unzufrieden. Ich wurde ja auch wegen meiner Figur gemobbt. Ich habe mich nicht mehr getraut, rauszugehen, nichts mehr so Vernünftiges anzuziehen, gar nichts.
Mit dem Mindset, den du heute hast, denkst du dir auch, das waren verschwendete Gedanken?
Absolut. Boah, ich wünschte. Ja, ich wünschte, ich hätte das gar nicht gedacht. Alles. Dann hätte ich viel mehr von der Welt gesehen. Ich habe so viel verpasst. Schade, aber ich würde das alles nachholen, inshallah.
Was möchtest du Frauen sagen, die gerade zuhören und sich nicht trauen zu sprechen, die noch gefangen in einem System sind, wo die vielleicht nicht mal realisieren, dass sie so klein gehalten werden und dass so ein System sie eigentlich unbewusst zerstört?
Ich möchte ein bisschen an deren Ego kratzen. Bisschen. Aber vorsichtig, auf lieb. Ich möchte diesen Frauen sagen, es sind eure Wissenslücken, die euch da drin halten. Bildet euch weiter. Und ich weiß, das hört sich hart an, aber diese Härte habe ich auch gebraucht tatsächlich, weil ich ja eine sehr wissbegierige Person bin und meine Wissenslücken, wenn jemand zu mir sagt Wissenslücke, dann kratzt es erstmal ein bisschen. Was für Wissenslücke bist du? Warum sagst du mir das? Ich habe keine Wissenslücke. Und wenn ich dann selbst dann anfange zu lesen, merke ich, okay, doch, ich habe die Wissenslücke. Deswegen sage ich, eure eigenen Wissenslücken halten euch diese Sekten auf. Sobald ihr euch weiterbildet, werdet ihr sehen, das ist alles gar nicht so, wie sie euch das darstellen. Befreit euch, kennt euren Wert, geht raus da. Geht raus aus diesem System, brecht dieses System verdammt nochmal und zugenäht. Ihr seid mehr als Stars, ihr könnt viel mehr bewirken. Da draußen gibt es Frauen, die würden sich wünschen, in Deutschland zu leben, wo sie dieses System brechen können. Dieses System der toxischen Art in der Ehe zu leben, alles Mögliche. Kennt euren Wert, raus aus diesem System, füllt eure Wissenslücken, indem ihr selbst recherchiert, indem ihr selbst lest. Brecht es, tut es, für eure Kinder, für euch selbst, für eure Nachfahren, tut es. Für die nächste Generation, denkt dran.
Was wünschst du dir von einer gerechten Gesellschaft bzw. von deinen Mitmenschen?
Dass egal welche Entscheidung jemand trifft, er dafür keine Konsequenzen spüren muss. Wenn ich eine Entscheidung treffe, möchte ich nicht dafür eine Konsequenz spüren. Also es ist ja meine eigene Entscheidung, das geht ja nichts an. Das wünsche ich mir, weil ich gebe dir zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Kopf rausziehen würde, würde eine fette Hatewelle gegen mich kommen. Alle würden mich schmähen, alle würden mich fertig machen. Möchte ich nicht. Eine gerechte Gesellschaft bedeutet, jeder entscheidet für sich, natürlich, solange man keinem anderen schadet damit. Ne? Aber so, es geht um persönliche Entscheidungen. Ich schade keinem mit dieser Entscheidung, keinem selbst. Wenn ich eine persönliche Entscheidung für mich treffe, möchte ich keine Konsequenzen spüren. Fertig, jeder entscheidet für sich persönliche Dinge selbst. Jetzt werden natürlich manche kommen mit fatalen Beispielen wie, aber wenn jetzt einer einen anderen schlägt, dann hat er auch für sich selbst entschieden, indem du gar keinem anderen Leid zufügst. Eine Entscheidung, die keine zweite Person schadet. Eine eigene persönliche Entscheidung. Weil ich weiß ja sehr gerne, werden Worte verdreht und werden fatale Beispiele, deswegen versuche ich das so präzise wie möglich zu erklären.
Danke, Huda. Nudelhuda. Was bekommen wir in nächster Zeit von dir zu sehen? Also ich habe mitbekommen auf Social Media, dass du als Speaker antreten wirst. Wo wird es sein? Wann wird es sein? Und bist du schon aufgeregt?
Ja, aber du hast mich jetzt ein bisschen abgehärtet wegen der Aufregung. Ich muss sagen, jetzt bin ich schon ein bisschen lockerer geworden. Aber ja, in Essen, das ist eine Veranstaltung, so ein Event. Da geht es um die Vorbereitung vor Monat Ramadan. Da halten dann mehrere Mädels so einen kleinen Vortrag. Und mein Vortrag wird dann... Lasst euch überraschen.
Herzlichen Glückwunsch dafür erstmal. Das hast du dir auf jeden Fall verdient und sei dir auf jeden Fall gegönnt.
Dankeschön.
Du bist einfach die perfekte Wahl dafür. Und ich bin mir auch sicher, dass du es richtig rocken wirst. Und das, meine Lieben, war based on a true story. Ungefiltert, unverstellt, unaufhaltsam.
Hat mich gefreut und vielen lieben Dank. Und passt auf euch auf, Mädels. Hab euch lieb. Eure Nudelhuda.